Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte. Ein Rabbi kommt zu Gott. Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel. Nimm Elia als Führer, spricht der Schöpfer. Er wird dir beides zeigen. Der Prophet nimmt den Rabbi bei der Hand. Er führt ihn in einen großen Raum. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte auf dem Feuer kochen ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Aber die Menschen sehen mager aus, blass, irgendwie elendig. Kein Wunder, ihre Löffel sind zu lang. Sie können sie nicht zum Munde führen. Das herrliche Essen ist nicht zu genießen. Die beiden gehen wieder heraus. Welch seltsamer Raum war das? Fragt der Rabbi den Propheten. Die Hölle, antwortete der Prophet. Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie im ersten. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte auf einem Feuer kochen ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Aber ein Unterschied zum ersten Raum. Diese Menschen sehen gesund aus, gut genährt, sogar glücklich. Wie kommt das? Der Rabbi schaut genau hin. Da sieht er den Grund. Diese Menschen schieben sich den Löffel gegenseitig in den Mund. Sie geben einander zu essen. Da weiß der Rabbi, wo er ist. Punkt, Punkt, Punkt. In der heutigen Predigt geht es um diesen zweiten Raum. Und bevor wir so richtig ins Thema eintauchen, ein Vorgedanken. Das ganz normale Leben als Jesus-Nachfolger ist vom Übernatürlichen gekennzeichnet. Es ist übernatürlich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Manchmal scheint das ja so, als wäre das ganz normal. Vielleicht, weil wir uns einfach daran gewöhnt haben. Aber es ist nicht normal, es ist außergewöhnlich. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, 1, lesen wir die folgenden Verse. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt, und wir sind es wirklich. Unser Status ist geklärt. Wir sind Kinder Gottes. Wenn du jetzt heute Morgen da bist oder im Livestream und sagst, Herr Toffi, ich bin noch kein Kind Gottes. Was ist das überhaupt? Dann heiße ich dich herzlich willkommen erstmal. Du bist sehr willkommen hier. Unser Thema heute, das ist ein spannendes Thema und ich werde auch nicht alles zum Thema sagen können. Aber vielleicht schaffe ich es, ein bisschen Werbung zu machen, ein Kind Gottes zu werden und was es heißt, als Kind Gottes zu leben. Ein Kind Gottes zu sein ist eben nicht so ein trockener Status. Ich bin Kind Gottes, steht irgendwo in einem Pass. Nein, es pulsiert, da ist Leben drin. Es geht um Beziehung und diese Beziehung ist Vater-Kind. Und diese Vater-Kind-Beziehung, die zeigt sich auch in Zeichen, die diese Beziehung begleitet. Und einige Zeichen werden im Markus-Evangelium von Jesus selbst benannt. Ich möchte euch mit reinnehmen in Markus 16. Jesus ist im Dialog mit seinen Jüngern. Markus 16, Abvers 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Also die Kinder Gottes, Klammer zu. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Vers 20, sie aber gingen überall hin, die Jünger, und verkündeten das Evangelium, die gute Nachricht. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Dass es diese Zeichen gibt, bedeutet erstmal nicht, dass man sie ständig tut. Nichtmals Jesus hat die ganze Zeit Zeichen und Wunder getan. Es bedeutet aber mal ganz als Grundlage heute Morgen, dass Gott die Möglichkeit hat, durch uns, durch dich, durch mich Zeichen zu tun, uns auf jede nur mögliche Weise zu gebrauchen. Und das ist einfach wieder übernatürlich. Wir sind in der Andersserie endlich im Kapitel 12 vom ersten Korintherbrief angekommen. Und es ist ja so gefühlt im 5-Minuten-Takt ändert Paulus die Themen. Ging es nicht letztens noch um das Abendmahl? Und wie war das noch mit der Frage der Frau in der Gemeinde? Und jetzt sind wir an einem ganz neuen Thema dran. Der heutige Bibelabschnitt, da geht es um die besonderen Fähigkeiten, die der Heilige Geist schenkt. Und wir möchten gemeinsam jetzt 11 Verse lesen aus Kapitel 12, aus dem 1. Korinther. Da schreibt Paulus, und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, als ihr noch kein Kind Gottes wart, dazu verleiten lassen und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Vers 4. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Der letzte Vers, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Ein vollgepackter Text. Wir möchten uns mit 3 Fragen diesem Text nähern. Erste Frage: Welche Prägung bringe ich bezüglich GG, Geistesgaben, mit? Zweite Frage, wie weiß ich, dass die Geistesgaben von Gott kommen? Und die dritte Frage, wie kann ich mich mit meinen Geistesgaben beteiligen? Wir merken, Paulus navigiert in eine neue Thematik. Ab Kapitel 12 bis Ende 14 etwa wird es um Übernatürliches gehen. Es geht um den Heiligen Geist. Es wird um Gaben gehen, den Umgang damit. Es wird um die Gemeinde als Ganzes und in ihrer Vielfalt gehen. Und es wird auch um Liebe gehen. Und wir haben hier diesen Einstiegsvers, 1. Korinther 12, 1. Ich lese das nochmal vor. Und nun, liebe Freunde, also da ist eine Beziehung da zu den Korinthern, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Die neue Genfer Übersetzung, die übersetzt hier, es liegt mir sehr daran, sagt Paulus, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Hier lohnt sich der Blick ins Griechische. Ja, worüber sollen denn die Korinther und auch wir heute genau Bescheid wissen? Wenn man es wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt, da steht da über das Geistliche, das Wort für Geistliche ist Pneumatikos, über das Geistliche will ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Man könnte das Pneumatikos auch mit über die geistlichen Dinge übersetzen. Schlachter übersetzt Geisteswirkung, Elberfelder geistliche Gaben, der gute Luther Gaben des Geistes oder Wirkungen des Geistes Gottes, abgekürzt GG, Geistesgaben, heute Morgen. Was ist denn das Gegenteil vom Pneumatikos, dass wir es ein bisschen eingrenzen können? Das Gegenteil vom Geistlichen, das wäre etwas Physikalisches, was Materielles zum Anfassen. Also Paulus versucht eigentlich in dem ganzen Abschnitt klarzumachen, die geistlichen Gaben dürfen wir nicht zu verstehen, ich sage das mal so salopp, wie ein stinknormales Geschenk, sondern weiter. Und ich habe überlegt, wie kann man es ganz einfach erklären? Ich habe versucht, ein ganz alltägliches Beispiel. Der Ehemann sagt zu seiner Ehefrau, Schatz, ich habe dir einen neuen, großen, flachen, tollen Fernseher gekauft, damit du deine Serien ein bisschen besser schauen kannst. 2 Minuten später, übrigens Schatz, nächste Woche beginnt ja die Fußball-EM und der Tim, Max und Paul kommen vorbei, dass wir jedes Spiel der Schweizer Nazi bei uns im Garten verfolgen können. Und da bräuchten wir eben deinen Fernseher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dem Partner Geschenke macht, wo man auch selber profitieren von kann. Die Idee an diesen Geistesgaben, an diesen Geschenken, ist nicht, dass ein Einzelner das behält für sich, sondern es geht darum, dass das Geschenk weitergeht. Also Paulus versucht den Korinthern klarzumachen, und ich bin überzeugt, auch uns heute Morgen, es geht nicht um den Gabenträger, der das Geschenk dann hat. Ich nehme mal hier unser Lobpreisgeschenk. Die Band hat das ja auch nicht für sich selber behalten. Wir spielen jetzt nur für uns hier heute Morgen und machen Musik. Nein, die Band hat das so weitergegeben in die Gemeinde rein. Und das ist, was der Heilige Geist möchte mit den Gaben. Er möchte in die Gemeinde kommen und durch die Gemeinde wirken. Und da wird dann die Gemeinde zum Übungsfeld und Wirkungsfeld von den Geistesgaben. Wenn wir Paulus lesen, müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten, Er macht ja seine Ausführungen und spricht in einen Kontext hinein. Der Brief ist in den Kontext nach Korinth damals geschrieben. Aber wie sah die religiöse Umwelt damals aus? Paulus schreibt im Vers 2 das Folgende. Ich lese nochmal vor. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehört habt, als ihr noch keine Kinder Gottes wart, dazu verleiten lassen und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Und Paulus macht hier eine ganz, ganz klare Abgrenzung zwischen okkulten Manifestationen und dem Wirken des Heiligen Geistes. Die Stadt Korinth damals, die war geprägt von einer Vielzahl von Mysterienkulten, einer riesengroßen okkulten Szene. Und in dieser Szene waren ekstatische Erfahrungen, Erleuchtungserlebnisse und geheime Erkenntnisse und was auch immer normal. Das war das Lebensumfeld. Das heißt, die Korinther, als sie dann in die Gemeinde gekommen sind, sie haben eine religiöse Vergangenheit mitgebracht. Und diese religiöse Vergangenheit hatte eine hohe Affinität für übernatürliche Phänomene. Mich würde interessieren, ja, was für eine Affinität bringt ihr eigentlich mit? Wir möchten eine kurze Umfrage machen. Ihr dürft mal euer Nattel rausholen für alle, die es haben. Auch ihr im Livestream, ihr dürft teilhaben. Und wir möchten eine kurze Umfrage zum Thema machen. Schauen wir, sind wir live? Ganz genau. Also ihr könnt, wenn es möglich ist, oben den QR-Code scannen oder sonst slido.com und dann 999704 eingeben. Und ich möchte euch fragen, welche Prägung bringe ich, bringt ihr bezüglich der Geistesgaben mit? Habt ihr, also ist alles anonym, habt ihr eine Ablehnung? Habt ihr eine große Zurückhaltung gegenüber einzelner Gaben? Seht ihr eine Überhöhung und Fehlentwicklung? Oder habt ihr das Gefühl, ich habe eine ausgewogene Lehre, einen weiser Umgang? Genau, auch ihr im Livestream, wir warten auf euch. Ihr dürft auch noch gerne mitmachen. Genau, wir haben ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen schon fast. Genau, wir haben ja oben rechts die Anzahl, die beantwortet haben, und von denen werden dann die Prozente errechnet. Sind wir schon live im Livestream? Okay, also ihr im Livestream, danke auch für euer Feedback, wo reinkommt. Also ich glaube, wir haben eine Tendenz, ausgewogene Lehre und weiser Umgang sind so 50%. Dann auch nochmal, das bewegt sich jetzt hier mal, sagen wir mal auch nochmal 45%, große Zurückhaltung gegenüber einzelner Gaben, Überhöhung und Fehlentwicklung, so 5%. Und interessanterweise niemand oder wenige, sagen wir mal, haben eine Ablehnung gegenüber der Geistesgaben. Tobi, können wir wieder in die Präsentation gehen? Super, merci. Danke fürs Beantworten. Es ist manchmal einfach gut zu wissen, in welchem Raum sitze ich, wie ist die Stimmung. Ich möchte gleich noch was sagen, weil es doch immer wieder auftaucht, auch im Gespräch mit anderen. Es gibt viele Vertreter, die der Auffassung sind, dass eben Wirkungen des Heiligen Geistes nur auf die Anfangszeit des Christentums beschränkt waren. Das hat einen Ausdruck, das nennt sich der Zessationismus. Und sie nehmen an, dass eigentlich mit Abschluss der Kanonbildung, also der Bildung der Bibel im 4. Jahrhundert, dass damals von Gott selber die Gaben, die Geisteswirkungen gestoppt worden sind. Und da gibt es unterschiedliche Theologen und viele zitieren 1. Korinther 13, 10. Also sie zitieren Paulus und da steht, eines Tages aber wird sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. So argumentieren sie und für sie ist das Vollkommene, als die Bibel, der biblische Kanon komplett war, dass diese Zusammenstellung, die ja von Gott auch eingehaucht ist, das lesen wir im Timotheus, und dann war das auch quasi mit den Geistesgaben, hat es ein Ende gefunden. Ich überspringe hier und einfach meine Meinung biblisch und auch historisch kann ich dem Zessationismus nicht unterstützen. Für mich ist das Vollkommene nicht der Abschluss der Bibel, sondern das Vollkommene ist, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir gehen zurück zu Paulus, zum 1. Korinther. Hätte Paulus übernatürliche Phänomene kategorisch abgelehnt, dann hätte er das hier sofort zum Einstieg gesagt. Doch er tut was ganz anderes. Und das bringt uns zu einer weiterführenden Frage: Wie weiß ich, dass die Geistesgaben von Gott sind? Paulus nennt klare Erkenntnismerkmale für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes und diese bestehen im eindeutigen Bekenntnis zu Jesus als Herr. Im Vers 3 schreibt er: Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Paulus macht hier klar, dass alles übernatürliche Geistwirken in der Gemeinde, in der Unterordnung unter Jesus Christus und seinem Evangelium der guten Nachricht stehen muss. Und diese Unterordnung unter die Herrschaft von Jesus Christus geht eben einher mit der Unterordnung unter das Wort Gottes. Paulus schließt diese ganzen Ausführungen Ende Kapitel 14 folgendermaßen ab. 1. Korinther 14, 37 schreibt Paulus: Vielleicht meint jemand, er sei ein Prophet oder Gottes Geist habe ihm sonst irgendwelche Gaben geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn, von Jesus angeordnet ist. Wenn er das nicht anerkennt, braucht er auch nicht damit zu rechnen, dass man ihn anerkennt. Also eine klare Unterordnung unter Jesus als dem Herrn der Gemeinde. Wir kommen zur dritten Frage. Ja, wie kann ich mich mit meinen Geistesgaben denn beteiligen? Vielleicht machen wir hier noch einen Schritt zurück, dass wir zu der Frage kommen. Also grundsätzlich hat jedes Kind Gottes, jeder wiedergeborene Christ mindestens eine der unterschiedlichen Gaben durch den Heiligen Geist erhalten. In dem ganzen Bibelabschnitt schreibt das Paulus mehrere Male. In Vers 4, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Vers 7, jedem von uns, dir und mir, wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Vers 11, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein unterscheidet, welche Gabe jeder Einzelne von uns erhält. Jetzt ist interessant, wenn man Bücher über Geistesgaben liest oder Predigten hört, wie meine, kommt man auf eine unterschiedliche Anzahl von den Geistesgaben. Im Neuen Testament gibt es nämlich unterschiedliche Listen, in Anführungsstrichen, wo Gaben aufgelistet sind. Ich habe euch die drei vielleicht berühmtesten Listen mal mitgebracht. Wir finden im Römer 12, da geht es um Weissagungen, Dienst, Lehre, Ermahnung, Freigebigkeit, Leitung, Barmherzigkeit. Im 1. Korinther, da wo wir uns jetzt befinden, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Heilungen, Wunderkräfte, Weissagungen, Geisterunterscheidung, Sprachen, Auslegungen, Apostel, Propheten, Lehrer, Hilfeleistungen, Verwaltung, freiwillige Armut. Im Epheser 4, 11 geht es um Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten. Was ich so interessant finde, alle drei Listen sind von Paulus verfasst. Aber warum haben alle Listen irgendwie einen unterschiedlichen Umfang? Hat Paulus vielleicht über die Gaben gesprochen, die in der jeweiligen Gemeinde in Ephesus, in Korinth, in Rom einfach vorhanden waren? Als er den Brief geschrieben hat, hat er die Augen geschlossen und sieht, boah, da haben wir Propheten, da haben wir jemanden, der kann in Sprachen beten. Und in Ephesus, da sind die Lehrer, da sind die, die so begabt sind. Wenn ich jetzt mal laut denke, wenn es also keine komplette, fixfertige Liste gibt, liegt es ja irgendwie nahe, ja, gibt es denn auch noch weitere Begabungen? Die Gemeinde hat sich ja in den letzten 2000 Jahren verändert. Ich würde 100 Franken mit euch wetten, niemand hat damals in Korinth gedacht, dass im Jahr 2021 der Gottesdienst über Livestream auf YouTube nach Hause in die Stube ausgestrahlt wird. Könnt ihr mal mit mir wetten? Gibt es Gaben? Gibt es eine Gabe der Seelsorge in der Gemeinde? Gibt es eine Gabe, die sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, in dem Dienst und der Arbeit mit Kindern? Wir dürfen heute im Mosaik einen Next Generation Standort haben, wo die Kinder hin zu Jesus geführt werden. Hat sich eine Gabe auch der Kreativität entwickelt in der Gemeinde, dass Menschen auch über kreative Beispiele Jesus als Herrn anerkennen können? Oder gibt es auch eine Gabe des Lobpreises, der Musik, wo Menschen begabt sind, andere in die Anbetung zu leiten? Die Entdeckung und der Empfang einer Geistesgabe beginnt immer mit der Verfügbarkeit eines Menschen. Das ist eine simple Frage. Bin ich parat, in der Gemeinde Gottes zu dienen? Oder konkretisierter zum Thema heute, bin ich parat, übernatürlich zu dienen? Es erinnert an diese berühmte Stelle vom Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 6, 8 im Alten Testament, da fragt Gott so, ich stelle mir das so vor, so in die Runde, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und dann steht einer auf, der Jesaja, und sagt, hier bin ich, sende mich. Der hat gezeigt, ich bin parat. Wenn du eine Gabe des Heiligen Geistes so richtig zur Entfaltung bringen möchtest, dann braucht es die Verfügbarkeit gegenüber Gott. Ich habe versucht, das als Dreischritt zusammenzufassen. Es braucht meine Bereitschaft. Schritt 2 wäre Begabung. Und Schritt 3 wäre dann eben die Beteiligung. Und hier noch ein ganz wichtiger Zusatz. Eine Geistesgabe lässt nicht auf die geistliche Reife eines Christen schließen. Wir haben eine Verantwortung für unser geistliches Leben. Geistesgaben befreien uns nicht davon. Unser Ziel und Fokus sollte sein, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn ich ein Jesus-Nachfolger bin, dann ist es mein primäres Ziel. Wir dürfen uns nicht nur auf Gaben und nicht auf den Charakter, unseren Charakter konzentrieren. Wie so häufig brauchst du die gute Balance. Das hier hinschauen, aber auch das da hinschauen. Der deutsche Pastor Heinrich Christian Rust fordert die Kirche von heute in seinem Buch Prophetisch Leben, Prophetisch Dienen, das ist Erstauflage 2014, folgendermaßen heraus. Der Heinrich Rust schreibt, sind wir zu metaphysischen Analphabeten mutiert? Können wir das Zitat einblenden? Sind wir zu metaphysischen Analphabeten mutiert, die schweigen, wenn es um prophetische Dimensionen, um Wunderwirkungen oder um Engel und Dämonen geht? Sind Wunder für uns nur noch dann nachvollziehbar, wenn wir sie verstehen können? In vielen evangelikalen Gemeinschaften und Gemeinden wird diese metaphysische Realität der Gotteserfahrung zwar nicht geleugnet, aber sie wird, schweigend übergangen oder beiseite gewischt. In der Stammi möchten wir nichts übergehen. Wir möchten auch nichts einfach beiseite wischen. Sondern wir möchten einen guten Umgang fördern. Also wie kann ich mich jetzt beteiligen? Jetzt sag doch mal, Toffi. Ich komme nochmal zurück zum Anfang. Bist du parat, deinen Löffel zu nehmen und ihn dann anderen Menschen zuzuschieben? Bist du parat, andere zu stärken? Bist du parat, einen Raum, eine Gemeinde zu gestalten, ein Teilhaber zu sein, wo eine Gemeinde aufblüht, wo eine Gemeinde stark ist, wo man sich gegenseitig gemeinsam einer Sache widmet. Und es geht da nicht darum, du hast den Löffel und den hast du für immer. Du sollst nicht in irgendeine Rolle reingezwungen werden. Du wirst vermutlich nicht das ganze Leben lang den einen Löffel haben. Der Heilige Geist, er ist ja der, der es verteilt. Und spannend, der Heilige Geist hat auch sein Timing. Und vielleicht wird mal ein Löffel beendet und es kommt ein neuer Löffel dazu. Wenn ich die Predigt zusammenfassen muss, dann geht es darum, der Heilige Geist, er ist unser Geschenk. Er ist unsere Gabe. Ich lüfte noch das Geschenk, was ich mitgebracht habe. Ich habe hier ein Glas mit 100 Löffeln. 100 Löffel sitzen jetzt hier. Und was für ein Reichtum ist hier drin. Jeder Einzelne, die sehen zwar jetzt gleich aus, aber die haben alle eine andere Haarfarbe. Die einen haben Bart, die andere nicht. Der eine kann das gut, der andere weniger. Der eine ist jung, der andere ist alt. Was für ein Potenzial ist in diesem Glas? Und das Glas so symbolisch für die Gemeinde. Heute Morgen für die Stammi. All die Löffel, boah, was ist das für ein Potenzial? Und jetzt ihr im Livestream denkt, 100 Personen. Für euch im Livestream habe ich nochmal, 50 Löffel. Tun wir auch noch dazu. Und dann quillt es sogar über. Was ist das für ein Reichtum, wenn all die Löffel da sind? Und ich habe hier ein paar spezielle Löffel mitgebracht. Und ich möchte mal die Löffel verteilen. Fridolin, du bist einer, der immer wieder hilft. Danke, dass du immer wieder Menschen den Löffel der Hilfe schön zum Mund führst. Der Ernst ist gerade davor. Du bist für mich jemand, der immer Menschen mit Glauben füttert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo all die Leute sitzen. Der Sevi, für dich habe ich einen Dienstlöffel. Du bist einer, du bist immer parat zum Dienen. Ganz unterschiedlich. Du bist da, wenn es was zu tun gibt. Jedida, du hast es selber am Anfang gesagt, du bist jemand, der gern mit Kindern unterwegs ist. Und da sehe ich immer wieder, du nimmst deinen Löffel in der Arbeit mit Kindern, ganz speziell im Mosaik. Fredi, ich glaube, du hast eine Gabe der Verwaltung. Du bist auch der Leiter der Verwaltungskommission, das war, glaube ich, der einfachste Löffel. Merci, dass du immer wieder mit deinen Verwaltungsgaben uns bereicherst an der Stammi. Ruth, ich habe einen Löffel für dich. Ich habe einen Löffel vom Gebet für dich. Vielen Dank, dass du immer wieder für uns betest, für jung, für alt, und dass du das in einer Treue tust. Vielen Dank dafür. Tobi, ich bin überzeugt, es gibt eine Gabe der Kreativität und du hast die Gabe der Kreativität. Du dienst der Kirche, der Gemeinde, in der Allianz mit Kreativität. Ich habe noch einen Löffel, da steht Freigebigkeit drauf. Der ist für Jenny. Du und auch Luca, ihr seid einfach Menschen, die freigebig sind. Die geben, wenn man dich anruft, kriegt man immer eine Antwort und es wird einem geholfen. Vielen Dank, dass du uns als Familie den Löffel immer zusteckst. Und jetzt gibt es noch viele, viele Löffel, die da sind. Und wir könnten, glaube ich, noch weitermachen und vielleicht habe ich es auch nicht ganz getroffen, aber ich möchte einfach, das war nur symbolisch. Jeder von uns ist so ein Löffel. Und was ist, wenn wir anfangen, die Gaben, die wir vom Geist Gottes geschenkt bekommen haben, wirklich bewusst zu nutzen, andere auch zu füttern. Und das Coole ist ja, wenn ich andere füttere, ich werde auch immer gefüttert. Es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist eben dieser zweite Raum, wo wir gemeinsam unterwegs sind, wo eine gesunde Gemeinde da ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, oder wie ihr so die Gemeinde wahrnehmt, aber ich merke auch, zurzeit ist eine Art Müdigkeit da. Ich erlebe gerade im nächsten Generationenbereich, wo ich leiten darf, Leute sind einfach müde, Leute steigen aus der Mitarbeit raus. Ganz unterschiedliche Gründe, sehr vieles auch gut nachvollziehbar. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir die Zeit, in der wir drin sind, einfach auch als Chance nutzen und nochmal zu überlegen, ja, was ist denn mein Löffel gerade? Was ist meine Begabung? Was habe ich vom Geist Gottes geschenkt bekommen? Und dann auch drüber zu beten, wie kann ich das einsetzen? An welchem Ort? In den nächsten Generationen? Auf der Bühne? Hinter der Bühne? An der Technik oder wie auch immer? Es ist ja immer so einfach, die auf der Bühne sind, ich hätte euch allen einen Löffel geben können, aber das wäre langweilig gewesen. Manche Begabung sieht man ja so einfach von vorne. Aber ich glaube, es ist so viel, wo vielleicht ein bisschen versteckt ist. Das Glas mit dem Löffeln wird am Ausgang stehen und ihr dürft euch gerne am Ende einen Löffel mitnehmen und nochmal überlegen. Vielleicht auch mal durch diese Listen durchzugehen. Wir haben auch noch andere Ressourcen, wo euch helfen können. Wir haben ein super Seminar, was gerade läuft, das heißt Dienst. Also es gibt Möglichkeiten, auch weiter einzutauchen. Ein Anliegen, wo ich noch habe, gerade so diese übernatürlichen Gaben, das ist ja auch so ein bisschen ein Raum, wo man ja nicht so genau weiß, wo man sich immer wieder orientieren muss. Und ich möchte eine Einladung machen. Am 15. September werde ich die Leitung vom Gebetsabend haben. Und in irgendeiner Form möchten wir da einen Raum gestalten, auch für übernatürliche Gaben, weil die gibt's ja, das haben wir heute gehört. Und wenn du Interesse hast, irgendwie diesen Abend mitzugestalten, dann lade ich dich herzlich ein. Komm auf mich zu, schreib mir eine E-Mail, toffi@stammi.ch. Und ich würde mal gern wissen, ja, wo sind denn Menschen, die vielleicht in Sprachen beten können? Wo sind Menschen, die eine prophetische Begabung haben und so weiter? Also wer da Interesse hat, irgendwie mal mitzudenken, auch zu überlegen, wie können wir in der Stammi Räume haben, wo wir auch in diesen eher übernatürlichen Gaben gemeinsam dienen können. Ich möchte zum Schluss beten und dann werden wir in ein Lied einsteigen, das heißt Make Room, mach Platz. Und ich glaube, darum geht es, ganz bewusst Platz zu machen für den Heiligen Geist in unserem Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Herr der Gemeinde bist. Und merci, hast du den Heiligen Geist geschickt in die Gemeinde, in uns als Kinder Gottes. Und wir danken dir heute Morgen für die ganz unterschiedlichen Begabungen, die du parat hast. Und Jesus, ich danke dir für jedes Einzelne, wo diese Gabe empfangen hat, schon entfaltet und sich beteiligt. Aber Jesus, ich möchte heute Morgen beten, besonders für die, die sich vielleicht unsicher sind. Ja, was ist denn mein Löffel? Und da möchte ich bitten, sprich du gerade zu denen, dass die eine neue Klarheit bekommen, hey, das ist mein Löffel. Und diesen Löffel, diese Gabe, dieses Geschenk möchte ich einsetzen, um die Gemeinde zu stärken, um einen Raum zu haben, wo die Menschen glücklich sind, gesund sind, wo sie gut genährt sind. Danke, Jesus. Ist Gemeinde und auch die Stammi nicht einfach ein Ort, wo es 2, 3 Superhelden gibt, sondern dass wir eine Gemeinde sind, wo wir Arm in Arm gemeinsam diese Gemeinde bauen. Und danke bist du der Herr, der uns immer wieder herausfordert, begleitet. Du gehst voran. Danke dafür. Amen.